dass wir nicht absprechen, dass ich ein Herz für den VfB habe.
Was ist passiert?
Der VfB Stuttgart führt mit 2:1. Ich kann's nicht fassen. Der VfB Stuttgart hat den zweiten Treffer erzielt, an den hier niemand mehr geglaubt hat.
Nach 1950, 52 und 84 gewinnt der VfB Stuttgart zum vierten Mal die Meisterschale.
Kitzelsberger!
Das komplette Fleisch ist aus dem Grill, auf den Grill hier gekommen.
Herzlich willkommen zu VfB STR. Mein Name ist Ricky Palm und mit mir im Fanprojekt ist zum einen Sebastian Rose. Hallo Sebastian.
Hallo Ricky.
Und zum anderen der amtierende Präsident des VfB Stuttgart, Dietmar Allgeier. Hallo.
Hallo zusammen.
Freut mich sehr, dass du da bist. Sebastian, wir haben uns endlich mal wieder hier am Fanprojekt getroffen. Mhm. Ja, nach langer Zeit Remote-Aufnahmen dürfen wir jetzt unsere große Vorstellungsrunde beginnen. Für die Mitgliederversammlung 2025 wird beim VfB einmal komplett alles neu durchgewählt. Ja, und wir dürfen alle Kandidaten hier begrüßen, so ist es richtig, und freuen uns natürlich darauf.
Total. Also das Superwahljahr ist auch für uns super, weil wir haben heute zum ersten Mal einen Kandidaten fürs Präsidiumsamt und Präsidentschaftsamt hier und ist gleich der amtierende Präsident. Und du hast schon gesagt, es ist die erste Ausgabe von 8, die wir aufnehmen werden, den auch alle zeitgleich beziehungsweise erst die 3 Präsidentschaftskandidaten und dann die 5 fürs Präsidium werden alles zeitgleich ausstrahlen in 2 Wellen. Aber wir können es natürlich alles gleichzeitig aufnehmen und deswegen jetzt der Anfang gleich mit dem Amtsinhaber.
Genau, das ist unser erster Kandidat sozusagen. Danach, das können wir ja ruhig spoilern, wird Pierre-Henrik Steiger kommen und wir werden mit ihm sprechen. Und 2 Tage später kommt Jochen Haas und dann kriegt er seine 60 Minuten. Und wie gesagt, ihr könnt das jetzt, wenn ihr wollt, hin und her switchen, auf YouTube beim VfB Stuttgart euch anschauen und euch ein Bild von den Kandidaten machen, Sebastian.
Dann wir haben das Format eigentlich schon fast erklärt, dann wird es mal Zeit, jetzt den Dietmar Allgeier nochmal richtig vorzustellen. Das würde ich machen. Name haben wir schon gesagt. Dietmar Allgeier, du bist geboren in Stuttgart, mittlerweile wohnhaft in Kornwestheim, 58 Jahre alt, und aus dem Steckbrief, den es auch auf der VfB-Webseite gibt, den wir verlinken, habe ich jetzt gesehen, also du hast ein Studium absolviert zum Diplom Finanzwirt und warst dann 16 Jahre in der Finanzverwaltung des Landes Baden-Württemberg tätig und warst danach dann insgesamt 11 Jahre Bürgermeister und 2. Beigeordneter und später 1. Bürgermeister in Kornwestheim, deiner Heimatstadt mittlerweile. Und danach bist du dann Anfang 2020 zum Landrat des Landkreises Ludwigsburg gewählt worden und im Juni 2024 dann zum Regionalrat in die Regionalversammlung. Und jetzt wird's spannend für alle VfB-Fans, denn natürlich seit Anfang August 2024 wurdest du dann zum Präsidenten des VfB Stuttgart 1893 e.V. nicht gewählt, sondern bestellt. Das mit dem Gewählten willst du jetzt nachholen. Und seit Ende September 2024 bist du der Aufsichtsratsvorsitzende der VfB Stuttgart 1893 AG.
Stimmt alles.
Stimmt alles. Damit ist die Sendung auch beendet.
Das war's, genau.
Nee, aber was mich mal interessieren würde, wieso entscheidet man sich denn für den Weg der Politik? Also warum bist du nicht in die Wirtschaft gegangen? Warum hast du dich dafür entschieden, ja, etwas zurückzugeben sozusagen?
Genau, also bei mir war es tatsächlich gar nicht von Anfang an der klassische Weg in die Politik, weil ich habe an der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen zwar studiert, aber ich war auf der Steuerverwaltungsseite. Und zwar deshalb, weil ich habe mich damals gegen die Verwaltung entschieden, weil ich wollte zunächst mal ein gutes Studium ablegen, aber dann in Richtung Steuerberater mich weiterentwickeln. Ich habe auch die Zulassung zum Steuerberater, aber ich habe tatsächlich nie, ich bin nie raus aus der Verwaltung. Das lag einfach daran, dass ich für mich gefühlt in den Jahren der Finanzverwaltung, wo ich dann als Diplom-Finanzwirt auch arbeiten konnte und durfte, tolle Jahre hatte. Ich war ja auch einige Jahre, das hat Sebastian jetzt nicht erwähnt, ich sage es aber der Vollständigkeit halber trotzdem, bei der Steuerverhandlung.
Ich habe es gesehen, ich dachte, ich erwähnte, aber vielleicht schreckt es den einen oder anderen ab, deswegen habe ich es nicht, aber ich fand es durchaus spannend.
Aber das war auch eine wirklich total spannende Zeit. Und da erlebt man natürlich irgendwie nochmal die Finanzverwaltung von einer ganz anderen Seite. Und bei mir war es dann so, dass ich das viele Jahre auch sehr gerne gemacht habe. Und in meiner Heimatstadt kam dann irgendwann die Möglichkeit, mich tatsächlich kommunalpolitisch zu engagieren. Und ich habe mich dann beworben auf die Stelle des zweiten Beigeordneten. Später war ich dann erster Bürgermeister in meiner Heimatstadt. Und es waren einfach tolle Jahre, weil ich bin für mich gesehen jemand, ich mag den Kontakt mit den Menschen. Und das ist natürlich in der Kommunalpolitik einfach auch nochmal viel besser und stärker gegeben wie jetzt in den übergeordneten politischen Ebenen. Und deshalb habe ich mich dann auch entschieden für diesen Weg zum einen, um aber irgendwie auch trotzdem politisch zwar einerseits tätig zu sein, aber irgendwo auch nah an den Menschen zu sein.
Und wie sieht's da aus? Gibt es da noch Ambitionen, den politischen Weg weiter nach oben zu treiben? Oder sagst du, da wo ich jetzt bin, da bin ich eigentlich zufrieden mit?
Ich bin wirklich damit zufrieden jetzt. Für mich war das tatsächlich im Jahr 2019 nochmal die Chance, mich als Landrat auch meines Heimatlandkreises sozusagen zu bewerben. Wir waren damals mehrere Bewerber und ich konnte mich dann am Ende durchsetzen. Und mich erfüllt diese Aufgabe auch total, weil sie natürlich, ich finde, viele Menschen wissen es vielleicht gar nicht, wenn man nicht in der Verwaltung tatsächlich tätig ist. Aber das ist so ein breites Spektrum an Themen, die einem jeden Tag begegnen. Und es macht einfach Spaß. Und wie gesagt, ich finde auch, es klingt jetzt vielleicht fast ein bisschen überzogen, aber man kann irgendwo auch wieder ein bisschen was zurückgeben. Also man bekommt ja viel, aber man gibt auch wieder was zurück. Und das ist das, was mir Freude bereitet.
Jetzt gibst du dem VfB was als Interimspräsident. Da würde mich natürlich auch interessieren, wie da so der Werdegang aussah. Wann bist du zum ersten Mal mit dem VfB in Kontakt gekommen? War das schon immer da? Und seit wann gehst du ins Stadion? Ja, erzähl mal, wie kam die Liebe zum VfB zustande?
Also ich versuche es ein bisschen zusammenzufassen, sonst sind wahrscheinlich die nächsten 60 Minuten echt rum.
Wir haben leider nur 60.
Ja, genau. Nee, also bei mir war es so, ich bin zum VfB tatsächlich eigentlich gekommen über meine Frau, damals aber noch Freundin, das war Anfang der 90er Jahre, weil meine Frau, die wirklich auch eine leidenschaftliche VfB-Anhängerin ist, die ist im Alter von 6 Jahren mit ihrem Papa schon ins Stadion gegangen. Papa ging regelmäßig ins Stadion und hat die 3 Kinder, meine Frau hat einen Zwillingsbruder und eine Schwester, immer mitgenommen, weil das war samstags ganz praktisch, dann hatte die Mama die Zeit für sich und Papa und Kinder waren irgendwie im Stadion. Und als wir dann zusammenkamen, das war so Ende der 80er Jahre, als wir uns dann kennengelernt haben und zusammenkamen, war es tatsächlich so, dass ich mal zu mir gesagt hat, also wenn wir in irgendeiner Form überhaupt eine Chance miteinander haben wollen, dann geh mal mit mir ins Stadion. Und wir waren dann in den 90er Jahren viel im Stadion, später dann in den 90er Jahren auch ich mit Kollegen, also tatsächlich aus der Finanzverwaltung, waren wir im B-Block, allerdings nicht im A, sondern daneben.
Und ist trotzdem, also Kanzler der Kurve dann, ist Kanzler der Kurve.
Genau. Trotzdem Kanzler der Kurve, genau. Und es waren einfach, ja, es waren tolle Jahre. Ich habe mich da jetzt nicht irgendwie für den VfB engagiert, sondern ich war einfach Stadiongänger leidenschaftlich mit dabei. Und bei uns kamen aber dann, wir haben dann 97 geheiratet und Anfang der Nullerjahre kamen dann die Kinder auf die Welt. Und da haben wir uns dann tatsächlich, war dann Familie und auch Beruf natürlich hauptsächlich im Vordergrund. Das heißt, Stadionbesuche haben nicht pausiert, aber sind ein bisschen seltener geworden, weil man sich einfach auch um die Familie gekümmert hat. Und ich bin dann wieder 2012, 2013, wo dann die Kinder ein bisschen älter waren, also dann 10 und 12, bin ich dann sozusagen wieder zurück, in Anführungszeichen, ins Stadion und habe mich ja dann auch in der Folge im Mitgliederausschuss, ab 2015 war es, glaube ich, im Mitgliederausschuss einige Jahre engagiert. Und ich war noch bis Anfang letzten Jahres, also bis Anfang 2024, dann auch noch in der Satzungskommission oder Arbeitskreissatzung hieß
es. Wie kommt man in diese Gremien? Wird man da angefragt oder engagiert man sich da eigeninitiativ? Oder?
Ja, bei mir, also beides würde ich sagen. Aber in meinem Fall war es tatsächlich damals so, dass es so um diese Zeit der Ausgliederung hat man ja damals den Mitgliederausschuss begründet. Und ich bin dann damals tatsächlich angesprochen worden vom Mutsch. Rainer Mutschler, der damals noch bei uns war. Und ich habe dann gesagt, ja klar, ich mache da gern mit. Und habe dann auch im Prinzip von Anfang bis zum Ende, der Mitgliederausschuss wurde ja dann irgendwann mal aufgelöst. Aus meiner Sicht übrigens auch zu Recht damals, weil der Mitgliederausschuss war nach der Ausgliederung, würde ich einfach mal sagen, in seinem Format nicht mehr so, dass er wirklich eine Aufgabe hatte. VfB hat ja dann auch andere Formate entwickelt. Es kamen die dunkelroten Tische, es kamen die Regionalkonferenzen. Ja. Und da konnte man ja dann viel mehr mit den Mitgliedern auch ins Gespräch kommen, als jetzt mit einer, sagen wir, selektierten Auswahl an Mitgliedern, die im Mitgliederausschuss mitwirken. Ja. Und deshalb fand ich das richtig. Und das war dann schon unter Klaus Vogt, wurde der Mitgliederausschuss ja dann aufgelöst. Und dann hat mich damals Klaus Vogt und Bernd Geiser, die waren ja damals beide im Amt als Präsident und Vizepräsident, haben mich dann allerdings angesprochen. Da wurde ich dann gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, in der Satzungskommission noch mitzumachen. Und das habe ich dann bis, wie gesagt, Anfang 2024 und dachte, jetzt ist erstmal
jetzt ist gut. Ehrenämtern gut. Jetzt genau. Gehen wir auf die Reise und dann bist du der, der den Bus steuern muss.
Ja, genau, das wusste ich aber damals noch nicht.
Ja, aber wie lief das ab? Also hat dich das komplett, sag mal so, überrascht getroffen wie uns? Weil es hieß ja im Vorfeld, okay, es gibt Kandidaten, der Staudt wurde genannt etc. Und es waren doch alle sehr überrascht, selbst die Presse, dass es dann Dietmar Allgeier wurde. Ich habe da sogar eine gewisse Empörung rausgelesen aus dem einen oder anderen Meinungsbeitrag, dass es eben nicht Herr Staudt wurde. Aber wie muss man sich das vorstellen? Wurdest du dann am Sonntagabend noch angerufen nach der Mitgliederversammlung und wurde gefragt, Mensch Dietmar, hast du nicht nochmal Lust, ein anderes Amt beim VfB zu begleiten? Ist super, Interimspräsident.
Als ich damals aus der Satzungskommission raus bin, das war mit Christian Rittmüller, hat ja damals gesagt, wir wollen jetzt einfach mal nach ein paar Jahren neue Leute in die Satzungskommission reinnehmen. Also und deshalb hat man ja alle sozusagen einmal durchgewechselt, was ja auch sinnvoll war. Denn ich denke, irgendwann braucht man auch wieder ein bisschen neuen Impuls und neue Ideen und Gedanken. Und als ich damals raus bin, habe ich nur eins gesagt, wenn ich irgendwann mal wieder unterstützen kann, dann meldet euch. Ob sich da jemand dran erinnert hat, dann am Tag nach der Mitgliederversammlung, weiß ich nicht. Ich werde manchmal auch gefragt, wie kam es denn überhaupt dazu, dass du jetzt angesprochen wurdest als Präsident. Und manchmal sage ich ein bisschen eher vielleicht humorig, naja gut, der VfB Stuttgart hat 120.000 Mitglieder. Und man hat halt einfach im Alphabet mal angefangen.
Ach so.
Aber wahrscheinlich war das nicht der einzige Grund, sondern tatsächlich, dadurch, dass ich natürlich in diesen Ehrenämtern war beim VfB, habe ich natürlich irgendwo auch schon die Personen gekannt. Und es war ja im Prinzip dann in der Zuständigkeit des Vereinsbeirats.
Ja.
Die mussten ja im Prinzip tatsächlich satzungsgemäß einen Interimspräsidenten bestellen. Es war ja nach der Mitgliederversammlung, letztlich war der Verein nicht mehr geschäfts- und handlungsfähig. Das einzige gewählte Mitglied war der Andreas Krupp. Ansonsten war keiner da und nach der Satzung müssen eben mindestens zwei im Präsidium sein, um dann die Geschäftsfähigkeit des Vereins überhaupt gewährleisten zu können. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mir ging das, wie Ricky, du hast ja gerade beschrieben, mir ging das im Prinzip ganz genauso. Ich selber war genauso überrascht. Ja. Ich habe null damit gerechnet. Nee, der Anruf kam nicht Sonntag, sondern der kam Montagabends. Ich saß mit meiner Frau und mit einem befreundeten Pärchen, saßen wir in Ludwigsburg beim Italiener.
Das finde ich jetzt spannend. Wer hat denn angerufen? Darf man das verraten?
Ja klar, das war Rainer Wenninger.
Und die Nummer hast du wahrscheinlich eingespeichert gehabt. Das heißt, du siehst, Rainer Wenninger ruft an.
Genau.
Und da wusstest du wahrscheinlich schon, jetzt wird's ernst.
Das ist so, wie wenn Jamie Leveling eine Nummer sieht und es ist halt
das ist Julian. Der
wahrscheinlich, ja.
Also hast du kurz überlegt, ob du rangehen sollst?
Ich war kurz platt, 2 Sekunden. Und ich habe dann tatsächlich, wir saßen außen, es war ein super schöner Sommertag. Also wir saßen da auf der Terrasse beim Italiener. Und wo ich gesehen habe, wer anruft, da bin ich dann wirklich aufgestanden und bin auch ein paar Meter weggelaufen. Und mir war in dem Moment klar, jetzt passiert irgendwas. Ja. Aber dann war Rainer Wenninger dran, tatsächlich. Und kam dann auch mit dem Satz, den ich gerade eben schon erwähnt hatte, einer gesagt, du hast ja mitgekriegt, was gestern los war in der Mitgliederversammlung. Und du hast doch mal gesagt, wenn Not am Mann ist, würdest du bereitstehen. Ich habe jetzt eine konkrete Frage an dich. Und dann...
Kennst du jemanden?
Genau, tätsch mal. Aber es war dann tatsächlich so, ich habe dann zu ihm gesagt, Rainer, wenn, dann müssen wir das jetzt erstmal besprechen. Ich muss ja auch mal erstmal hören, was für eine Erwartungshaltung gibt es. Was steht jetzt überhaupt auch an? Was verbindet ihr jetzt auch an Aufgabenerfüllung mit meiner Person? Ich habe mich dann auf jeden Fall, also wie gesagt, montags hat er angerufen nach der Mitgliederversammlung, dienstags habe ich mich abends dann mit dem Vereinsbeirat getroffen, mit dem kompletten Gremium, über 2 Stunden. Und dann habe ich, meines Wissens nach war ja der Vereinsbeirat jetzt auch nicht nur mit mir im Gespräch, sondern mit 2, 3 weiteren Personen. Und ich habe dann mit Rainer Wenninger und mit dem Vereinsbeirat vereinbart, dass ich nochmal eine Nacht drüber schlafe, weil ich dann doch auch mal vorsichtig mit meiner Frau nochmal drüber sprechen wollte. Und ich habe dann tatsächlich mittwochs zurückgemeldet, dass, wenn das der Wunsch des Gremiums ist, dass ich mich dann tatsächlich auch zur Verfügung stelle. Und zwar einfach auch deshalb, weil der Verein war schon auch in der Notsituation. Also das muss man ehrlicherweise auch sagen. Und ich finde, jedes Mitglied hat dann schon auch aus meiner Sicht, wenn man irgendwie den Brustring im Herzen trägt, schon auch meines Erachtens auch die Aufgabe, dann mitzuwirken, dass es irgendwie wieder nach vorne geht. Und ich habe dann mittwochs mitgeteilt, dass ich mir das vorstellen kann, ja. Und Donnerstagabends waren wir im Konzert von Pur im Schlosshof in Ludwigsburg. Und tatsächlich kam dann während des Konzerts hat Handy wieder geklingelt und es hat wieder Rainer Wenninger angezeigt. Problem war nur, ich konnte mich gerade mit ihm irgendwie unterhalten, weil wir waren halt im Konzert. Ich habe mir dann erstmal eine Nische gesucht, habe ihn dann zurückgerufen. Und dann hat er mir gesagt, der Vereinsbeirat hätte sich jetzt entschieden und sie würden mich gerne zum Interimspräsidenten bestellen. Wie gesagt, es war Donnerstagabends und ich möge mich doch bitte freitags um 12 Uhr in der Geschäftsstelle des VfB Stuttgart einfinden. Dann gäbe es ein kurzes Gespräch, weil um 14 Uhr sei dann eine Pressekonferenz.
Also Soundtrack zu der Geschichte, komm mit mir ins Abenteuerland, ja, würde ich sagen. Das erste Problem dieses Formats erkenne ich jetzt. Ja. Ich würde nämlich gerne noch viel länger mit Dietmar darüber sprechen, was dann kam. Ja. Aber wir müssen ja den Blick Richtung Wahl richten. Und wir haben, wie gesagt, nur 60 Minuten vielleicht für die Zukunft hier eine Anpassung wünschenswert von unserer Seite.
Die Zuschauerinnen und Zuschauer nämlich nicht sehen, dass wir da unten eine Uhr haben und die tickt erbarmungslos runter.
Ja. Und deswegen, ja. Ich gehe gleich mal mit der ersten Frage rein, die ich super fand. Der Wahlausschuss hat das aus meiner Sicht herausragend hinbekommen, dass er allen Kandidaten im Vorfeld eine Frage gestellt hat, nämlich, warum tust du dir das an? Warum möchtest du VfB-Präsident werden? Und die Frage würde ich dir jetzt auch mal stellen, weil das möchte ich noch kurz als Kontext liefern. Wenn man jetzt mal die letzten 10 Jahre so anschaut, ja, da sieht man, die Präsidenten, die hier beim VfB waren, die wurden ja nicht mit wehenden Fahnen verabschiedet, sondern eher vom Hof gejagt. Ja? Also Klaus Vogt als erster Präsident abgewählt, Wolfgang Dietrich, jo, zurückgetreten, aber dennoch, glaube ich, im Einverständnis der meisten Mitglieder. Dann hast du Bernd Wahler gehabt, auch zurückgetreten. Also deswegen die Frage, warum ist es so schwer, eigentlich beim VfB ein guter Präsident, ein geschätzter Präsident zu werden und zu bleiben? Und warum gehst du dieses Risiko, sage ich jetzt ganz einfach mal provokativ, ein, deinen Ruf sozusagen aufs Spiel zu setzen für dieses Amt?
Also zum einen, tatsächlich bei der Pressekonferenz wurde ja auch die Frage gestellt, warum tust du dir das an? Und ich habe damals aber klar geantwortet, ich für mich, ich habe nicht das Gefühl, dass ich mir was antue. Sondern wenn ich mich bewerbe und wenn ich gewählt werde, dann mache ich das wirklich aus voller Leidenschaft. Und da muss ich vielleicht schon auch 2 Sätze dazu sagen. Ich bin jemand, ich war eigentlich ab meinem 26. Lebensjahr irgendwie immer in Ehrenämtern. Ich war selber von 1991 bis 2002 Vorsitzender eines Vereins, also natürlich nicht vergleichbar mit dem VfB Stuttgart, aber das war der klassische Musikverein.
Ja? Ja, also am Ende funktionieren sie alle gleich, muss man sagen. Also es sind zwar ein paar mehr Mitglieder, aber die Strukturen sind doch ähnlich gleich.
Ja, genau. Die Diskussionen sind teilweise dann auch ähnlich, muss man sagen.
Ja, wenn manchmal man schon. Sieht,
ja. Ja, aber trotzdem stimmt's nicht, weil auf der einen Seite, es geht im Prinzip immer irgendwie, man möchte sich nach vorne entwickeln, aber ein Verein ist ja irgendwie auch wie eine Familie, ja.
Also absolut.
Im Prinzip möchte man natürlich auch mitgenommen werden, es muss eine gute Kommunikation bestehen. Ich glaube, Ehrlichkeit und Zuverlässigkeit sind ganz wichtige Voraussetzungen.
Wurden die in den letzten Jahren immer erfüllt, deiner Meinung nach?
Ich kann das natürlich jetzt nicht so beurteilen, weil ich da nicht so nah dran war.
Aber so als Mitglied?
Als Mitglied würde ich sagen, war die Kommunikation nicht immer ganz transparent. Mhm. Ja. Und für mich war jetzt, mal kommen wir vielleicht ja noch drauf, ich hatte ja tatsächlich damals im Ende Juli oder Anfang August letzten Jahres, bin ich auch mit wirklich so einer großen Demut und auch Respekt an dieses Amt herangegangen, dass ich ja auch gesagt habe, ich glaube nicht, dass ich das, oder nee, ich habe gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, so hatte ich es ja formuliert, das langfristig zu machen, aber ich helfe jetzt mit bis zur nächsten außerordentlichen Mitgliederversammlung. Damals wusste man noch nicht genau, wird es eine außerordentliche oder eine ordentliche. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe natürlich auch in den letzten 7 Monaten bemerkt, dass ich für mich auch das Gefühl bekommen habe, ich bin in dem Amt angekommen. Also das muss ich schon sagen. Ich habe wahnsinnig viel Zeit natürlich hinein investiert. Ich habe im Sommer dann, das war eigentlich ein Glücksfall, wir hatten Urlaub, aber wir sind nicht weggefahren. Also ich hatte wirklich 2,5 Wochen Zeit, unmittelbar nach meiner Bestellung von morgens bis abends zum VfB zu gehen, um erstmal alles kennenzulernen, Mitarbeiter, Projekte, die Aufgaben, was steht überhaupt an. Und natürlich hat der VfB Stuttgart oder überhaupt die Sportwelt eine wahnsinnig hohe Dynamik. Ich kenne das auch ein bisschen aus der Kommunalpolitik, ich würde aber sagen, das ist in der Sportwelt noch höher. Ja. Und trotzdem gibt es aber eben auch die Leidenschaft, die uns ja alle irgendwo auch miteinander verbindet. Und ich sehe den Präsidenten natürlich auf der einen Seite auch als ein Teil, als ein Rädchen von ganz vielen. Und ich habe für mich so die letzten 7 Monate auch den Eindruck wirklich bekommen, nicht nur, dass es ganz gut harmoniert und dass wir gut zusammenarbeiten insgesamt, sondern ich habe einfach auch in dieser Zeit Lust und Spaß dran gefunden, den VfB mit weiterzuentwickeln. Das kann nie einer nur, aber man kann es gemeinsam. Und mir ist natürlich auch klar, ich bin ja nicht naiv, also mir ist auch klar, dass wir jetzt eigentlich 7 tolle Monate auch hatten, weil wir eine klasse Reise hinter uns gebracht haben, also sportlich betrachtet, in vielerlei Hinsicht. Und dass es auch mal andere Zeiten wieder geben kann. Aber Ich finde, ich meine, am Ende zeigt sich die Stärke auch in der Krise. Mhm. Und ich glaube einfach, dass ich jemand bin, ich beschreibe mich eigentlich ungern selber, aber ich glaube, dass ich jemand bin, der kommunikativ ist. Ich gehe ehrlich und transparent an die Themen ran. Ich bin verlässlich. Und ich versuche aber auch, andere Meinungen erstmal nicht nur zuzuhören, sondern auch zu akzeptieren und dann eben aus einer Meinungsvielfalt auch das beste Ergebnis rauszuholen. Und ich habe einfach tatsächlich Lust darauf, jetzt nach diesen 7 Monaten weiter mitzumachen. Und wenn ich die Chance bekomme in der Mitgliederversammlung, dann total gerne. Und wenn sich die Mitgliederversammlung für jemand anderen entscheidet, dann werde ich nicht weglaufen. Dann werde ich auch sagen, wenn du mich mal wieder brauchst.
Dann rufst du mal wieder an. Genau. Und beim VfB kann man auf diesen Anruf fast schon wetten.
Genau, die Nummer ist eingespeichert.
Ja. Aber mich würde trotzdem noch mal interessieren, kannst du es dir erklären, warum die letzten Präsidenten ja einfach immer so abgeschnitten haben, letztlich, wie es dann der Fall war? Also hast du eine Erklärung für, warum es so schwer ist, eben... Also es ist ja nicht so gewesen, dass zum Beispiel ein Klaus Vogt von Anfang an gegen Widerstände kämpfen musste. Das hat sich ja entwickelt. Wir wollen aber jetzt gar nicht so sehr über einzelne Personen sprechen. Das haben wir ja auch bei anderen Präsidenten schon gesehen. Wolfgang Dietrich war es natürlich ein bisschen anders. Der hat es gerade so geschafft gegen keinen Kandidaten. Also da wollten, das sage ich ja immer wieder gerne, 46% oder so, lieber niemanden als Wolfgang Dietrich. Aber grundsätzlich war es ja... Ist es, glaube ich, nicht so schwer, behaupte ich jetzt einfach mal, ein guter Präsident zu sein. Aber warum ist es dann doch kompliziert?
Ich glaube, es ist kompliziert, weil natürlich unser Verein mit der AG, wenn ich es mal zusammenfasse, wahnsinnig viele Strömungen auch beinhaltet. Also zum einen, das muss man ehrlicherweise sagen, das habe ich auch jetzt erst in der Zeit erlebt, seit ich wirklich jetzt mittendrin stehe. Wir haben ja ein wahnsinnig mediales Interesse, Tag für Tag, jeden Tag, ja, haben wir in irgendeiner Form mediales Interesse, berechtigt es natürlich auch von unseren Fans, von unseren Mitgliedern, von den Mitarbeitern, aber letztlich auch von der ganzen Region. Der VfB Stuttgart ist auch Vorbild natürlich. Und ich glaube, dass es schon auch nicht so eine einfache Aufgabe ist, diese unterschiedlichen Strömungen auch tatsächlich zusammenzuführen und eben auch die Kommunikation entsprechend zu halten in alle Richtungen. Und wir haben ja auch ganz viele unterschiedliche Interessenslagen. Ich komme jetzt auch wieder zurück irgendwie in die Familie. Ne? Wir haben auf der einen Seite die AG mit dem professionellen Sport. Wir haben im Prinzip unseren Breitensport mit den ganzen Abteilungen, wo sehr, sehr viel Ehrenamt mitschwingt, was wahnsinnig wichtig ist für unseren Verein. Und wir haben natürlich vor allem die Mitglieder und Fans, die einfach Spaß dran haben, wo auch immer zuzuschauen. Egal, ob das bei der Lizenzmannschaft ist oder ob es im Prinzip tatsächlich mal vielleicht beim Hockeyturnier ist oder beim Tischtennis. Und das alles im Prinzip natürlich zu bündeln und zusammenzuführen, das ist keine einfache Aufgabe. Und ich glaube schon, dass in der Vergangenheit auch also ich möchte jetzt auch nicht über meine Vorgänger sprechen, das maße ich mir gar nicht an, aber ich glaube ein Problem, dass man natürlich vielleicht schon dann an der einen oder anderen Stelle auch gestolpert ist, weil man einfach die Bedürfnisse und die Wünsche gar nicht alle erfüllen konnte, wie sie vielleicht in der Erwartungshaltung an einen herangetragen worden sind.
Ja, ich glaube, es ist die Symbiose. Wir haben das ja schon ein paar Mal beschrieben. Du kannst dich nicht auf ein Lager fixieren sozusagen, sondern du musst irgendwie alle mitnehmen. Mhm. Und umso mehr Interessensgruppen es gibt, die du befriedigen musst ein Stück weit, umso komplizierter wird es auch. Denn die nicht berücksichtigt wird, ist meistens die lauteste. Das haben wir auch erfahren dürfen. Ja, so, Sebastian, jetzt kommen wir zu unserem ganz besonderen Highlight heute. Denn wir haben uns 10 Thesen überlegt, die wir jetzt Dietmar gleich an den Kopf werfen. Und er darf sie mit Stimme zu oder Stimme nicht zu beantworten. Und danach gehen wir auf 2, 3 Dinge nochmal ein, die wir besonders interessant finden. Und da übergebe ich mal das Zepter jetzt an dich.
Ja, sehr gerne, denn nach der Wahl ist vor der Wahl, es ist die Bundestagswahl rum und wir haben natürlich fleißig Fernsehen geguckt und haben gemerkt, Thesen sind immer gut, je steiler, desto besser. Und da wir uns jetzt gar nicht sicher waren, ob die Kandidatinnen und die Kandidaten, die wir hier zu Gast haben, die Thesen dann so steil formulieren, haben wir uns gedacht, wir machen das einfach mal selber und formulieren 10 steile Thesen. Und wir haben das natürlich so gemacht, aus Fairnessgründen, dass 5 immer... also alle Kandidaten bekommen, aber wir natürlich auch spezielle dann exklusiv dann für dich zum Beispiel rausgesucht haben. Und wir machen es so, wir gehen die einmal durch, du sagst dann im Idealfall nur Stimme zu, Stimme nicht zu, aber natürlich gibt es danach noch ausreichend nicht, aber Gelegenheit über einige zu diskutieren, weil ich denke, bei manchen der Thesen wird es nicht bei einem Stimme zu oder nicht Stimme nicht zu bleiben. Und deswegen würde ich sagen, gehen wir mal rein mit einer Frage, die habe ich nämlich zum Beispiel vermisst beim dunkelroten Tisch, da wurde sie nicht gestellt. Die These ist, der Präsident des e.V. ist immer auch gleichzeitig der Vorsitzende des Aufsichtsrats.
Stimme zu.
Dann, gleiches Thema quasi, 75+1 bleibt beim VfB unverhandelbar.
Stimme zu, absolut.
Dann haben wir jetzt die erste These, die wir für dich natürlich rausgesucht haben, weil die Frage müssen wir quasi stellen, oder die These, durch mein Amt als VfB-Präsident, so ich denn gewählt werde, habe ich weniger Zeit für meine Tätigkeit als Landrat des Landkreises Ludwigsburg.
Ich zögere, ihr merkt es. Muss ich vielleicht nachher noch was dazu sagen, aber stimme grundsätzlich zu.
Dann eine Sache, die viele Fans interessieren. Die Ticketpreise, insbesondere für die Champions-League-Spiele, sind angemessen.
Stimme zu.
Der e.V. braucht dringend weitere hauptamtliche Mitarbeiter bzw. Mitarbeiterinnen.
Stimme zu.
Dann, ein Stadion für die VfB-Frauen mit 20.000 Plätzen ist zu groß.
Die Thesen sind gut.
Die Thesen sind gut. Ich würde sagen, zu groß. Stimme zu, ja, aber ich denke, 15.000 sollte man haben. Mhm.
Der VfB braucht eine hybride Mitgliederversammlung.
Stimme nicht zu.
Die Zusammensetzung der vom e.V. entsandten Aufsichtsratmitglieder muss verändert werden.
Stimme zu.
Auf Investoreninteressen wird beim VfB zu viel Rücksicht genommen.
Stimme nicht zu.
Und jetzt noch die ganz populistische These am Schluss. Die Ultras haben zu viel Macht.
Stimme nicht zu.
Gut. Danke erstmal dafür. Das Problem ist, ich habe mir fast die These markiert. Ich fand alles interessant. Ja. Aber ich möchte mal gleich mit dem Wichtigsten anfangen. Jedenfalls geht mir das so, weil es darüber viele Diskussionen gab. Nachdem du bekannt gegeben hast, du wirst kandidieren, gab es einige Leute, die gesagt haben, Mensch, am Anfang hat er gesagt, er macht's nur für diese interimistische Periode. Jetzt geht er doch weiter rein. Es gibt Menschen, die uns tatsächlich anschreiben, ja, und sagen, Mensch, aus deinem Landkreis, das oder aus dem Landrat an sich, da sehen wir Probleme auf uns zukommen. Er wird nicht mehr so viel Zeit haben. Wir wissen gar nicht, wie er das schaffen soll. Deswegen jetzt hier die Nachfrage, wie lässt sich das jetzt vereinbaren? Also wie kriegst du es hin, dass du beide Ämter zur vollsten Zufriedenheit nach bestem Gewissen ausüben kannst?
Also zum einen muss ich dazu sagen, ich mach's ja schon seit 7 Monaten. Und ich würde behaupten, dass ich als VfB-Präsident ziemlich präsent bin und wirklich auch, kann da auch noch was ausführen, wenn ihr wollt dazu, aber ich bin einfach jemand, ich muss vielleicht anders anfangen, ich sitze jetzt nicht abends daheim auf der Couch, also da werde ich unruhig, ja. Mhm. Ich bin auch, wenn wir im Urlaub sind, dann irgendwas brauche ich immer.
Muss man dir auch das Laptop wegnehmen?
Ja, teilweise schon, ja.
Wir erzählen jetzt nicht, welcher VfB-Funktionär in hoher Position uns erzählt hat, dass sein Ehepartner ihm verboten hat, irgendwelche digitalen Endgeräte mit in den Urlaub zu nehmen.
Ich lege es schon tatsächlich auch mal mit. Und bei uns war es wirklich auch Diskussion. Meine Frau hat tatsächlich mal in irgendeinem Urlaub vor Jahren schon zu mir gesagt, jetzt lass doch das Ding daheim. Aber sie hat dann im nächsten Urlaub gesagt, ich merke, du bist dann viel zu unruhig. Ne? Das heißt jetzt nicht, dass ich von morgens bis abends im Urlaub am Laptop hänge, ja, aber ich brauche es einfach zwischendurch.
Also ein bisschen Workaholic ist das schon da.
Ein bisschen Workaholic, ja, genau. Und bei mir ist es auch so, ich bin wirklich auch jemand, mir macht es einfach Spaß und Freude, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich nenne das jetzt einfach mal wie vor kurzem, wenn ich zum Frauenhockey gehe, Sonntagmittags in die Sporthalle nach Stuttgart-Neugereuth. Meine Frau kommt mit und wir einfach im Prinzip dann unter Menschen sind. Und das sind ja immer Menschen, wir haben ja irgendwie alle miteinander das gleiche Interesse. Und sowas belastet mich nicht. Oder wenn ich Samstagabends einen Ehrungsabend von unserer Leichtathletikabteilung miterleben darf, wie letzten November, dann ist es für mich nicht ein Samstagabend, wo ich jetzt denke, oh Gott, jetzt könnte ich daheim auf der Couch sitzen, sondern ich freue mich darauf. Und mir gibt, das muss ich ganz ehrlich sagen, mir gibt im Prinzip dieses Amt, aber auch insgesamt natürlich die Nähe zum VfB, weil ich ja auch viele, auch einen Freundeskreis da drin habe, das gibt mir auch was zurück. Und deshalb gehe ich wirklich positiv zum VfB und ich gehe positiv vom VfB zurück. Und das ist schon, glaube ich, mal ganz entscheidend, wie meine Grundeinstellung ist. Das Zweite ist, ich habe mich jetzt in dieser Zeit meines Erachtens wirklich gut organisiert. Also ich habe weder das Gefühl, dass ich auf der einen Seite als Landrat, ich bin ja jetzt nicht der Einzige, der Nebenbeschäftigungen hat von meinen Kollegen, Berufskollegen in Baden-Württemberg, aber ich setze die Priorisierung, die Prioritäten und dann muss man halt auch Folgendes wissen, ich meine beim VfB ist der Präsident zunächst mal in der AG der Aufsichtsratsvorsitzende. Ja? Er ist nicht der neben den 4 Vorständen und den 450 Mitarbeitern das operative Geschäft macht, sondern der AG-Vorsitzende, der Präsident, gibt in der AG die Leitplanken vor, die strategischen Leitplanken natürlich, die strategische Entwicklung. Der Präsident muss im Prinzip Budget und die mehrjährige Finanzplanung festlegen, natürlich auch Personalentscheidungen treffen, überhaupt keine Frage. Aber der Präsident ist jetzt nicht jeden Tag im operativen Geschäft.
Wie viele Stunden gehen denn so in der Woche, kann man wahrscheinlich jetzt nicht genau sagen, aber so im Durchschnitt drauf für dieses Amt als VfB-Präsident?
Also bei mir ist es so, dass ich abends und am Wochenende natürlich schon viel beim VfB bin und ich habe einen Werktag, da haben wir uns jetzt einfach, der Andreas Krupp und ich, haben wir uns mit dem Vereinsmanagement vereinbart, dass wir an einem Tag ab Nachmittag sind wir im Prinzip auf der Geschäftsstelle. Da machen wir dann auch die Showfixe, da machen wir Besprechungen, Termine. Ich meine, man muss ja heute sagen, man ist ja multimedial vernetzt. Also es findet halt auch mal vielleicht kurz eine Hybrid- oder Webkonferenz mal statt, irgendwann von wo aus auch immer.
Aber mehrere Räume gibt es nicht mehr, oder? Wie bei manchen Aufsichtsratssitzungen. Nee. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Vielleicht erwischen wir dich jetzt hier auf dem falschen Fuß. Als es darum ging, den Aufsichtsratsvorsitzenden abzusetzen, gab es zwei digitale Räume, die betreten werden konnten für die Aufsichtsratsmitglieder. Das ist jetzt keine Exklusivinformation, das stand so in der Zeitung. Ja. Und dann muss es ja auch stimmen.
Ich kenne die Story tatsächlich auch vom Erzählen, aber nee, gibt's nicht. Also wir befinden uns in einem Raum, in einem digitalen oder virtuellen Raum. Und tatsächlich, ich habe für mich einfach bemerkt, natürlich, man kommt ja irgendwann auch in so einem Amt an. Und ich habe einfach für mich bemerkt, dass ich das organisatorisch wirklich gut hinbekomme. Und das Zweite ist, wenn es um unsere Ehrenämter geht, wenn es um die Abteilungen geht, die sind ja ehrenamtlich getragen. Die Besprechungen, die finden halt nicht morgens um 10 oder mittags um 14 Uhr statt, weil unsere Ehrenamtlichen selber berufstätig sind. Und dann sind die eben abends oder die sind mal am Wochenende. Und man muss einfach eines sehen, ich will das jetzt gar nicht überstrapazieren, aber jemand, der irgendwie Vereinsvorsitzender ist, irgendwo in einem Verein vor Ort, die Leute, ich war selber 10 Jahre Vereinsvorsitzender, ich war auch jeden Abend irgendwo im Vereinsheim und habe meine Besprechung gemacht und war unterwegs. Natürlich sind das andere Dimensionen, aber es ist aus meiner Sicht handelbar und ich behaupte auch und glaube aus meiner Erfahrung heraus aus, es ist nicht notwendig, dass der Präsident von morgens bis abends jeden Tag von montags bis freitags an der Geschäftsstelle sitzt. Ja, ich glaube eher, da wird man vielleicht ein paar auf die Nerven gehen sogar. Also ich denke, die richtige Priorität ist entscheidend und ich war vor einiger Zeit beim Hallenturnier in Esslingen-Bergheim, das hat der ÖFC Bergheim durchgeführt. Und bin dann da rein und hat mich der OFC-Vorsitzende Jojo Schmid hat dann mich begrüßt als Präsident des VfB Stuttgart, der Erste, der in diesem Jahr 1000 Mal am Hallenturnier teilgenommen hat. Mhm. Und dieses Jahrtausend ist jetzt auch schon ein Vierteljahrhundert alt. Und insofern, ich bringe das nur deshalb als Beispiel, dass ich einfach meine und auch glaube, dass trotz meiner beiden Funktionen, VfB-Präsident und Landrat des Landkreises Ludwigsburg, dass da nichts drunter leidet. Weil ich habe auch für mich die Ansprüche, dass es nicht leidet. Wenn das so wäre, dann hätte ich mich nicht beworben.
Ja, du musst dich sicherlich dann bei manchen Veranstaltungen, wo du Repräsentanz zeigst, dann schon wahrscheinlich entscheiden. Also du wirst wahrscheinlich schon öfters mal Terminkonflikte haben, wenn es dann heißt, abends wäre schön, wenn jemand vom Landrat da ist. Und dann sagst du, oh, da bin ich aber in Madrid mit dem VfB. Also das wird ja vorkommen wahrscheinlich.
Naja, jetzt spielen wir ja leider nicht jede Woche Champions League.
Aber aktuell nicht. Verschnaufspause. Tut uns allen auch mal gut.
Aber tatsächlich, natürlich kommt es vor, dass es mal Terminkollisionen gibt. Aber ich konnte das jetzt in den letzten 7 Monaten, muss ich wirklich sagen, bis auf einen Fall, konnte ich das wirklich sehr, sehr gut organisieren. Und selbst bei unserem Spiel gegen Paris Saint-Germain war es, glaube ich, da hatte ich vorher noch eine Bürgermeisteramtseinsetzung. Das Spiel selber ging ja dann erst ein bisschen später los. Ja. Und dann bin ich halt tatsächlich zum Spielbeginn rechtzeitig erschienen. Ich war jetzt halt eine Stunde früher da. Aber der Vorteil ist ja, es sind halt auch kurze Wege von Ludwigsburg nach Stuttgart oder zurück.
Das ist wahr. Wenn der Verkehr mitspielt.
Das stimmt. Was ich auch noch interessant fand, und das könnte ja auch da ein bisschen bei helfen, dass deine Tätigkeit als Landrat nicht irgendwie zu kurz kommt. Du hast gesagt, wir brauchen einen hauptamtlichen Mitarbeiter oder Mitarbeiterin, beziehungsweise wäre das nötig. Wir haben ja beim dunkelroten Tisch gehört, wie viele Vollzeitstellen es gibt beim VfB Stuttgart. Sind, glaube ich, zweieinhalb sind es, glaube ich. Also da ist schon noch Bedarf. Wie würde das denn für dich am besten funktionieren können? Also welche Rolle muss besetzt werden beim VfB Stuttgart, um den e.V. auch ein bisschen schlagfertiger daherkommen zu lassen?
Also wichtige und gute Frage. Und vor allen Dingen, ich würde das, was ich jetzt sage, auch das soll jetzt nicht anmaßend wirken, aber ich würde das auch jedem Nachfolger oder Nachfolgerin empfehlen, sich das genau anzugucken. Ich habe es ja vorher erwähnt, wir haben auf der einen Seite mit der AG wirklich komplett professionelle Strukturen beim VfB Stuttgart, mit knapp 450 wirklich hoch engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und natürlich kann ja der e.V. über den Grundlagenvertrag auch sehr viele Dienstleistungen abrufen. Das ist auch alles okay, aber trotzdem muss man klar wissen, die AG ist natürlich in erster Linie für die AG verantwortlich. Und wir haben...
Merkt man das? Also ich will da jetzt niemanden gerade an den Kamm fahren, aber ist es zum Beispiel, wenn es darum geht, Ressourcen einzusetzen, knappe Ressourcen einzusetzen, dass dann der e.V. auch mal hinten überfällt mit Bedürfnissen?
Ich würde es vor allem so sagen, wenn es um strategische Themen geht, also so um das nach vorne entwickeln, über den Grundlagenvertrag kann der e.V. alles abrufen. Aber sagen wir, die Entwicklung nach vorne, Die stößt nicht die AG an, sondern das muss schon aus dem EV rauskommen. Und ich glaube, man muss halt auch eines sehen. Die Hauptaufgabe der AG ist ja jetzt eben auch nicht, unsere Abteilungen zu organisieren oder einen Breitensport, ne? Sondern wenn es mal um Kommunikation geht, dann selbstverständlich steht die Kommunikationsabteilung mit Holger Beune und seinem ganzen Team immer zur Verfügung. Aber es geht ja im Prinzip um das nach vorne ausrichten.
Ja.
Und das nach vorne ausrichten, würde ich jetzt mal sagen, mein, das Hemd ist einem immer näher als der Kittel. Da kümmern sich die AG-Mitarbeiter richtigerweise eben um die AG.
Ja.
Und was ich gerne erreichen würde, wenn ich tatsächlich gewählt werde, sollte am 22. März, ich möchte gern, dass wir professionelle Struktur auch im e.V. haben. Und für mich heißt es einfach, ich meine, das muss man jetzt einfach sehen, ich habe es ja vorhin gesagt, wir haben 120.000 Mitglieder und wir haben 3 Mitarbeiter, es sind 3, wobei, wie gesagt, der Leiter von unserem Vereinsmanagement dann auch die Aufsichtsratssitzungen, eben für den Präsident, wenn er gleichzeitig Aufsichtsratsvorsitzender ist, auch mit vorbereitet, da gehen einfach Stelleanteile auch dadurch schon mal ein Stück weit weg. Und diese 3 Mitarbeiter, die sind im Prinzip dafür verantwortlich, mit fürs Mitgliederwesen, natürlich unterstützt die AG, aber grundsätzlich mit fürs Mitgliederwesen. Die sind verantwortlich, jetzt zum Beispiel eine Mitgliederversammlung mit vorzubereiten. Die sind mitverantwortlich, dunkelrote Tische vorzubereiten. Die sind aber auch der Ansprechpartner für alle unsere Abteilungen. Die sind verantwortlich, das Budget aufzustellen. Die sind verantwortlich, die Tagespost im Prinzip zu erledigen und den Schriftverkehr zu organisieren. Und das ist ja unser Anspruch. Wir möchten die Abteilungen weiterentwickeln, weil wir haben, wenn man es einfach mal sieht, jetzt Leichtathletikabteilung beispielsweise oder auch Hockey, um jetzt mal nur 2 zu nennen, Fußball, Tischtennis, ich könnte alle erwähnen, aber wir haben so ein Potenzial und ich glaube auch, dass wir als VfB Stuttgart gerade jetzt in diesen politisch verändernden Zeiten, dass wir einfach auch, das VfB im Ländle, wir gehen ja raus zwischenzeitlich, dass wir als größter Verein in Baden-Württemberg auch die Vernetzung brauchen in die Region.
Ja,
das sind Vereine, das sind Schulen, das sind Kindergärten. Und es muss eben auch über den e.V. Mit organisiert sein. Und deshalb plädiere ich dafür, dass wir tatsächlich die Vereinsstruktur, im Übrigen ist es schon auch dann ein bisschen Gegengewicht zur AG, also und es ist ja auch gut, ich meine, wir sind der Eigentümer der AG, dass wir einfach auch operativ uns so aufstellen, dass wir uns auch nach vorne wieder ausrichten können. Das ist das, was ich gerne erreichen würde. Da gehört übrigens, letztes Wort, da gehört auch die Entwicklung vom Neckarpark mit dazu.
Könntest du das quantifizieren, wie viele Vollzeitstellen der e.V. bräuchte, um genau das umzusetzen, was du jetzt gerade beschrieben hast?
Ich könnte es jetzt noch nicht komplett quantifizieren. Ich denke, wir müssten zunächst mal in die Prozesse und in die Strukturen reinschauen. Wir müssen schauen, welche Aufgaben würden in welcher Stelle abgebildet werden. Also es geht ja jetzt nicht darum, dass mir jetzt von heute auf morgen, dass ich empfehlen würde, 10, 15 Stellen letztlich bereitzustellen, sondern es geht im Prinzip, würde ich jetzt mal sagen, um 2 Stellen, wo ich glaube, dass es auch richtig wäre, denn wir haben eben auch einen enormen Mitgliederzuwachs. Wir haben ja diesem Jahr auch wirklich ein tolles finanzielles Ergebnis, was wir verkünden können. Und ich glaube, der Schritt 1 wäre ohnehin zunächst mal mit unseren ganzen Abteilungen zusammenzusitzen und mit denen mal zu besprechen, wohin soll denn eigentlich eure Entwicklung gehen? Was sind eure Bedürfnisse? Was sind die Hallenkapazitäten? Was für Perspektiven rechnet ihr euch aus für die nächsten Jahre? Und davon ausgehend müssen wir die Strukturen innerhalb vom e.V. auch abbilden. Und deshalb würde ich auch, wenn ich gewählt würde, nicht am nächsten Tag kommen und sagen, so, jetzt brauchen wir mehr Personal, sondern es geht im Prinzip darum, zunächst mal zu sondieren, was sind die Inhalte und die Aufgaben und darauf aufbauend dann auch die Entscheidungen zu treffen.
Was mir aufgefallen ist, Sebastian, da musst du mir mal ein bisschen helfen, aber als diese Geschäftsführer-Idee, so wurde es zumindest mal in der Presse bezeichnet, aufkam, gab es schon einige, die gesagt haben, ja super, dann sitzt da jemand, auf den haben wir Mitglieder eigentlich keinen Einfluss mehr, ja, und im Zweifel werden da Dinge gemacht, die ich als Mitglied nicht gut finde, aber ich kann mehr oder weniger jetzt ja nichts dagegen tun, weil das ist ein Angestellter des e.V., können wir nicht viel dran machen. Habe ich damals richtig so aufgenommen.
Das war sowieso, die viele hatten, dass da jemand installiert wird mit einer sehr mächtigen Position, auf die man als Mitglied aber keinen Zugriff mehr hat, weil diese Person dann gar nicht gewählt ist.
So, und da ist natürlich die Frage, kann man den Menschen diese Sorge nehmen?
Aus meiner Sicht ja, auf jeden Fall. Aus meiner Sicht ja, eindeutig, weil es geht nicht darum, ich glaube, ich habe es gerade auch versucht zu beschreiben, es geht nicht darum, ein Organ nochmal in irgendeiner Form in den e.V. oder in die Strukturen einzubinden, sondern es geht darum, Prozesse zu optimieren und dem e.V. Weiterentwicklungsmöglichkeiten zu geben. Die Entscheider, das wird immer das Präsidium sein, auch in der Zukunft. Also es ist ja nicht vorgesehen, dass man in irgendeiner Form, womöglich jetzt in der Satzung, irgendwelche Zwischenstufen etabliert, die dann sozusagen sich noch weiter, damit das Präsidium sich weiter entfernt von den Mitgliedern oder umgekehrt. Ganz im Gegenteil. Nein, darum geht's nicht. Also es geht nicht um ein zusätzliches Organ, sondern es geht einfach darum, dass wir die Chance, die wir jetzt gerade haben, nämlich das Weiterentwicklungspotenzial des VfB Stuttgart, übrigens in vielfältiger Hinsicht, dass wir das bestmöglich auch nutzen. Und also für mich ist es halt so, ich meine, wir haben, wenn man einfach mal überlegt, wo wir gerade stehen, ich meine, wir hatten jetzt die Champions League hinter uns, wir sind im Halbfinale des DFB-Pokals. Wir, unsere Frauen, gehe ich davon aus, steigen in die zweite Liga auf.
Wir auch.
Genau. Wir haben mit unserer zweiten Mannschaft hoffentlich den Klassenerhalt, den wir schaffen. Wir haben eine Mitgliederzahl, wie wir sie noch nie hatten. Wir haben auch Ruhe und Stabilität im Verein. Das finde ich schon auch, ist im Moment gerade sehr gut. Und ja, ich würde gerne mit dem, wenn ich dabei sein darf weiterhin, ich würde einfach auch diese emotionale Bindung zu unseren Mitgliedern weiter ausbauen. Das heißt auch mehr Veranstaltungen zu machen für unsere Mitglieder. Wir hatten letztes Jahr das Season Opening. Das war eine superklasse Veranstaltung auf der Mercedesstraße rauf und runter.
Wobei Sebastian sich beschwert hat, dass da zu wenig Mitmachmöglichkeiten geboten waren.
Das würde ich damit einbringen, dass da die Sponsoren halt da stärker mit eingebunden werden müssen, dass es dann noch mehr Attraktionen gibt. Ja, aber meckern kann man immer. Also
aber Sebastian, es war so tatsächlich, also es fiel uns auch auf, und also uns, damit meine ich Andi und mich als Präsidium, dass wir gesagt haben, das ist ein Format, wo wir uns als Verein noch viel, viel stärker mit einbringen können. Aber das hat es in der Form natürlich noch nicht gegeben. Aber
vielleicht eine Live-Podcast-Runde mit uns. Dann können die Leute direkt dabei sein.
Aber auch, wir haben jetzt zum Beispiel dieses Jahr, wir machen dieses Jahr zum ersten Mal ein abteilungsübergreifendes Sommerfest zum Beispiel. Ja, also nicht jede Abteilung für sich, sondern man muss sagen, alle kommen mal zusammen und dann lernt man sich auch kennen und vielleicht spielt man ohne Tischtennis oder einfach Hockey, aber eben auch die der anderen Abteilungen dann. Und ich finde auch, wir haben ja auch, ich sag mal, wir haben unterschiedliche Bedürfnisse unserer Mitglieder. Es gibt Mitglieder, die kommen halt zum VfB, weil sie sich übers Ticketing einen gewissen Vorteil erhoffen. Und es kommen aber auch Mitglieder dazu, weil sie einfach die Emotionalität zum VfB haben und weil sie vielleicht sogar auch Breitensport machen wollen. Und ich denke, eine große Aufgabe für den VfB e.V. ist es wirklich, die Mitgliederbindung auszubauen. Und wir haben mit dem VfB, also mein Vorschlag wäre auch, dass wir das Thema VfB im Ländle, dass wir das noch viel breiter ausrollen. Wir waren jetzt selber auch bei einzelnen Veranstaltungen mit dabei. Und ich finde es einfach klasse, wenn man merkt, die Mitglieder müssen nicht nach Stuttgart kommen, in die Mercedesstraße, um zum VfB zu kommen, sondern der VfB geht raus. Und das Format ist genial. Also das kann man auch im Prinzip noch in die Breite hinaustragen.
Geht auch für einen dunkelroten Tisch.
Auch.
Ich möchte hier meine Freunde vom Rössle in Berlin erwähnen. Übrigens, wenn du mal nach Berlin kommst, sag gerne Bescheid. Ich bin ja oft da. Dann gehen wir zusammen mal ins Rössle.
Zum Pokalfinale.
Zum Beispiel. Und die würden sich tierisch freuen, wenn es irgendwann mal einen dunkelroten Tisch in Berlin, vielleicht sogar im Rössle gäbe. Weil das wäre natürlich auch mal eine Möglichkeit, da Mitglieder, die ja weit verstreut sind, ja, auch in Deutschland, VfB-Mitglieder, einfach auch mitzunehmen. Weil bislang sind wir ja hier in der Region, hauptsächlich in Stuttgart, aber das wäre natürlich auch nochmal toll, wenn wir sowas umsetzen könnten.
Absolut, ja.
Sebastian, jetzt muss ich wieder aufs Gaspedal drücken, es ärgert mich wahnsinnig, das ist viel zu kurz, 60 Minuten. Ich habe mir noch 3 Punkte gehighlightet und du darfst aussuchen, wo wir jetzt nochmal kurz nachfragen.
Ja, wir müssen auf jeden Fall zur hybriden Mitgliederversammlung fragen, weil ich glaube, das ist ein Thema, das wirklich alle interessiert und das eigentlich seit Jahren heiß diskutiert wird, dann durch Corona und dann die verabschiedeten Gesetze dann nochmal Aufschwung quasi erhalten hat. Also braucht der VfB eine digitale Möglichkeit, um an der Mitgliederversammlung teilnehmen zu können?
Also ich hatte es ja vorher mit Nachzögern, mit Stimme nicht zu beantwortet gehabt, aber man muss wirklich da was dazu sagen. Also jetzt plaudere ich schon ein bisschen aus dem Nähkästchen.
sehr gut. Kommt aber erst nächste Woche. Vielleicht sind wir dann schon wieder zu spät. Genau.
Als ich Interimspräsident wurde, gab es schon auch, ich sag mal, verschiedene Akteure und auch Mitglieder, die gesagt haben, du musst jetzt im Prinzip sofort die hybride Mitgliederversammlung einführen. Das ist jetzt im Prinzip eine gute Zeit für einen Interimspräsident, das durchzuführen.
Genau, da muss ich kurz einhaken. Wir haben ja bei der letzten MV beschlossen, und da wusste niemand nach 8 Stunden, worüber wir entscheiden, die Entscheidung, ob wir Hybrid oder Präsenz machen, dem Präsidium in die Hände gelegt. Also du und der Andreas Grupp, ihr hättet jetzt auch Hybrid einladen können.
Also theoretisch hätte ich sogar allein einladen können, wenn ich da die überstimmt hätte, wobei ich habe noch nie überstimmt.
Wir haben stimmt, bisher
das Doppelstimmrecht. Derzeit habe ich ja sogar das Doppelstimmrecht, aber also nee, ich meine, das ist ein Thema, das muss in der Mitgliederversammlung entschieden werden. Und ich habe, und es gibt wirklich für beides, gibt es Vor- und Nachteile. Ich glaube, der dunkelrote Tisch Spezial hat es ja auch nochmal gezeigt, wo eines unserer älteren Mitglieder gesagt hat, für mich ist es einfach aufwendig, wenn ich halt dann im Prinzip diese weite Strecke fahren muss. Und dann mich das stundenlang dann in die Mitgliederversammlung hineinsetzen, ja, um meine Rechte wahrzunehmen.
Das Format ist jetzt auch nicht besonders publikumsfreundlich gestaltet, muss man dazu sagen. Also das muss man schon wollen.
Ja, aber und die anderen sagen natürlich zu Recht, wenn man einmal im Jahr eine Mitgliederversammlung durchführt, und im Regelfall ist ja auch nur einmal im Jahr eine, dann ist es schon ein so großer Verein auch wert, dass man vor Ort kommt und dass man einfach auch die Aussprache führt und dass man im Prinzip auch von Face-to-Face die Diskussion führt. Also da gibt es wirklich viel Pro und Kontras. Für uns im Präsidium war klar, dass wir, ob wir das ja von der Gesetzeslage jetzt machen könnten, es wurde ja letztes Jahr im März, wurde ja nochmal die Gesetzeslage geändert. Das war
aufgrund des Corona.
Nach Corona. Also das heißt, Präsidium könnte das entscheiden. Und wir haben uns aber, der Andreas Krupp und ich, wir haben klar gesagt, das ist im Prinzip so eine fundamentale Entscheidung, das muss in die Mitgliederversammlung. Wir bringen ja jetzt auch in die jetzige Mitgliederversammlung über die Satzungskommission nochmal den Antrag ein, dass über diese Frage eben klar die Mitgliederversammlung entscheidet und nicht das Präsidium unter sich. Und das halte ich auch für richtig. Und ich glaube, wenn wir jetzt dieses Jahr die Mitgliederversammlung absolviert haben, dann haben wir im besten Fall in den nächsten Jahren Mitgliederversammlungen, die keine Wahlen beinhalten. Und dann kann man vielleicht wirklich einmal sagen, man nimmt es mal auf die Tagesordnung und legt einfach die Argumente mal offen gegenüber und diskutiert es auch mal. Weil es ja immer schwelt, das schwelt ja schon seit Jahren, ja. um vielleicht wirklich auch mal das in Ruhe mal ausdiskutieren zu können, wenn man eben nicht den zeitlichen Druck von Wahlen hat, wie jetzt zum Beispiel dieses Jahr. Und deshalb habe ich vorher gesagt, stimme nicht zu, weil ich persönlich schon der Meinung bin, es spricht viel dafür, es hat aber auch rechtliche Hürden natürlich. Weiß ich denn, wenn ich eine hybride Mitgliederversammlung durchführe, ob der dann im Prinzip hinterm Bildschirm sitzt, auch wirklich das Mitglied ist? Weiß ich das oder weiß ich es nicht? Das ist das eine. Das zweite ist, dass man natürlich schon ein bisschen die Befürchtung hat, man schaltet sich dann nur zu den entscheidenden Momenten ein, hat aber vielleicht die Diskussion gar nicht mitverfolgt und dann stimmt man halt ab. Und ich selber bin schon auch jemand, der, sagen wir mal, dieses Face-to-Face schon auch schätzt. Und ich glaube einfach, vielleicht bin ich da also konservativ oder traditionell, dass ich schon der Meinung bin, wir haben noch eine Größe an Mitgliederversammlung, die wir auch organisieren können. Klar, wir wachsen immer weiter. Dass es schon auch Argumente gibt, die sagen, eine physische Teilnahme hat einfach für eine Mitgliederversammlung natürlich auch, gerade eines Vereins, ja, eben jetzt nicht in einer AG in dem Fall, sondern eines Vereins, hat einfach seine Vorteile. Und ich würde das gern mal gegenüberstellen. Und ich glaube, das wäre auch gut, wenn man das mal wirklich breit mit den Mitgliedern diskutieren kann, völlig unemotional.
Die Uhr läuft unerbittlich runter, deswegen müssen wir jetzt, das liegt nicht an dir, es liegt in der Regel an uns, ja, aber wir kriegen das vielleicht dann mal irgendwann hin, solltest du wiedergewählt werden, dass wir uns einfach mal wirklich länger zusammensetzen und das Ganze schön ausbreiten können und auch ein bisschen tiefer reingehen können. Denn was wichtig ist bei so einer Wahl, wir wollen den Blick natürlich auch in die Zukunft richten, so. Und du hast jetzt ganz viele Dinge angestoßen, du hast auch viele Punkte schon vorgebracht, die dir, glaube ich, wichtig sind, die du den Leuten mitgeben willst. Und um diese Pläne umsetzen zu können, brauchst du ja auch, ich sag mal, ein gescheites Präsidium, das mit dir zusammenarbeiten möchte. Deswegen frage ich mal ganz konkret, wie sehe denn dein Wunschpräsidium aus? Also beziehungsweise mit wem kannst du dir vorstellen, gut zusammenarbeiten zu können von den Kandidaten, die aktuell zur Wahl stehen fürs Präsidium?
Also ich muss jetzt vielleicht dazu sagen, das wäre natürlich insofern dann ein bisschen unfair, wenn ich jetzt etwas zusammenschustere, weil ich natürlich den einen oder die andere etwas besser kenne und andere nicht. Also was ich sagen kann, der Andreas Krupp und ich, wir haben jetzt 7 Monate wirklich sehr, sehr gut zusammengearbeitet. Und ich glaube, was wichtig ist, ist, dass dieses Präsidium, das letztlich natürlich auch wir, auch der Andi und ich, gehen oft in unterschiedliche, mit unterschiedlichen Ansätzen an Themen heran. Aber wenn das Präsidium nicht funktioniert und wenn es nicht harmoniert, dann wäre es deshalb schlecht, weil das wird sich unmittelbar dann im Prinzip auch wieder auf die Ruhe, die wir ja jetzt auch erreichen konnten, wird sich das auswirken. Ich unterstelle jedem Bewerber, ich habe ja jetzt alle mal kennenlernen können, und ich unterstelle jedem Bewerber, dass er tatsächlich, und das finde ich ja das Schöne, weil die Mitglieder haben jetzt auch eine Auswahl,
ja,
dass er das Beste für einen Verein möchte. Ich selber muss sagen, ich kenne da Andi natürlich, ich würde gerne mit dem Andi weiter zusammenarbeiten, ich habe ihn am 1. August letzten Jahres erst persönlich kennengelernt. Also wir kannten uns vorher nicht, sondern erst tatsächlich dann durch die Funktionen uns kennengelernt und haben zusammengefunden, dass wir uns eigentlich heute selber wundern, ob es sein kann, dass wir erst seit 7 Monaten miteinander arbeiten. Ich kenne und schätze die Bernadette Martini, weil die natürlich im Vereinsbeirat auch schon einige Jahre ja mit dabei war und ich dadurch sie eben auch kannte. Aber wichtig ist, und deshalb finde ich es auch gut, wie es der Wahlausschuss, der überhaupt einen sehr guten Job gemacht hat, wie es der Wahlausschuss jetzt organisiert hat, nämlich zunächst mal den Präsident zu wählen, um dann auch den Mitgliedern vielleicht ein Gefühl zu geben, welche Präsidiumsmitglieder passen gut zu dem dann gewählten Präsident.
Finde ich auch eine sehr gute Lösung. Also das haben wir hier auch schon gesagt, dass das die richtige Herangehensweise ist. Wenn du dir jetzt 3 Punkte aussuchen müsstest, die du bis zum Ende deiner Amtsperiode verbessern, verändern und überhaupt erstmal implementieren willst, welche wären das?
Also auf AG-Seite wäre für mich ein wirklich stabiles Finanzfundament für unsere Lizenzmannschaft. Mhm. Wir müssen es wirklich schaffen, im Prinzip ein solch mehrjähriges Finanzfundament und eine Strategie zu haben, dass wir letztlich auch mal von der Substanz leben können und nicht über Ausstiegsklauseln oder Verkäufe agieren müssen, weil uns im Prinzip die Finanzsituation dazu zwingt. Also das wäre für mich eine Hauptaufgabe innerhalb der AG. Einfach im Prinzip auch ein Stück weit dann Verlässlichkeit und Kontinuität in monetärer Hinsicht sozusagen zu gewährleisten. Eins. Das Zweite, ich würde gerne mitwirken in den nächsten Jahren, komplett die Entwicklung des Neckarparks zu verändern. Wir müssen an das Thema ran, denn wir haben...
Also da geht es um Stadion, Trainingsplätze.
Genau.
Und zum Beispiel dann auch um Leichtathletik-Trainingsmöglichkeiten.
Ja. Genau. Ich meine, unsere Leichtathleten brauchen halt auch 200, mindestens 200 Meter Bahn, wenig mehr. Und wir haben im Prinzip auch teilweise schlechte Qualität. Das muss man halt ehrlicherweise auch sagen. Und ich glaube, es wäre notwendig, dass wir das Thema Neckarpark wirklich, es gibt ja eine Machbarkeitsstudie, es gibt sogar 2 aus der Vergangenheit, mir ist nur nie ins Machen gekommen, also müsste halt jetzt mal ins Machen kommen, um im Prinzip die Sportstätten insgesamt für die AG, Frauenfußball, Stichwort, aber eben auch für, da spielt auch Obertürkheim übrigens eine Rolle, und aber eben auch für den gesamten Breitensport so für die Zukunft auszugestalten, dass man wirklich, und da brauchen wir die Stadt Stuttgart dazu, da kann vielleicht mein Netzwerk schon auch helfen, um wirklich zukunftsfähig aufgestellt zu sein. Das ist unheimlich wichtig, das wäre mir als 2. Punkt sehr, sehr wichtig.
Obertürkheim, nochmal als Nachfrage, als zusätzlicher Standort, wäre das eine Option?
Ja.
Oder ein Denkmodell?
Also Obertürkheim natürlich vor allem im Prinzip für unsere Frauen, aber auch dort muss man halt investieren. Das geht nicht anders. Ja. Also wir müssen dort einfach die kompletten Trainingsmöglichkeiten verändern. Mhm. Und deshalb spielt es schon mit dem Neckarpark zusammen auch eine Rolle. Und der 3. Punkt ist tatsächlich für mich die EV-Seite. Also Abteilungen habe ich ausgeführt. Ich möchte einfach, dass wir uns strategisch zukunftsorientiert mit den Abteilungen gut aufstellen, dass wir als VfB Stuttgart wirklich als den Verein in Baden-Württemberg, dass wir eine Vorbildrolle übernehmen, aber dass wir auch in Kooperationen gehen, dass wir Breitensport anbieten, dass wir vielleicht auch neue Sportarten mit hinzunehmen können und dass wir vor allem aber auch Formate für unsere Mitglieder finden, dass wir tatsächlich zu einer Familie noch weiter wachsen.
Das finde ich spannend. Also ich würde jetzt gerne wieder nachfragen, aber es ist halt wirklich eine Frage der Zeit. Ich möchte dann aber noch was anderes wissen. Vielleicht kriegen wir da noch ein bisschen was raus. Und zwar habe ich mir mal Gedanken gemacht, für was standen denn die letzten Präsidenten beim VfB Stuttgart? Klaus Vogt war sehr fannah zunächst und dann auch am Ende, muss man sagen. Also er hat sich ja den Fans nicht abgewandt. Wolfgang Dietrich war eher Investorenpräsident, so hat man ihn zumindest mal bezeichnet. Für was steht denn der Präsident Dietmar Allgeier und wo siehst du deine Stärken im Präsidium?
Also ich stehe für Ehrlichkeit, für Verlässlichkeit. Ich stehe für eine gute Kommunikation. Ich stehe für Transparenz. Und ich stehe auch dafür, dass ich mit meiner Persönlichkeit auf der einen Seite, aber vielleicht natürlich auch mit den Synergien aus meinem beruflichen Netzwerk einen Teil dazu beitragen kann, die Ziele, die wir uns setzen, zu erfüllen. Ich habe Gremienerfahrung. Für mich ist jetzt nichts Neues, einem Aufsichtsrat vorzustehen, weil ich das natürlich auch von Berufswegen mache.
Oh, da muss ich ganz kurz reingrätschen. Mhm. Ist es denn wirklich so kompliziert, ein guter Aufsichtsratsvorsitzender zu sein? Das war ja auch schon Thema bei uns. Aber also, was ist denn dein Gefühl? Ist es wirklich schwer, da eine gute Rolle einzunehmen? Oder?
Ich meine, der Aufsichtsratsvorsitzende ist der Chef des Kontrollorgans. Mhm. Und jetzt kann man nicht sagen, man lässt es laufen. Oder man beschäftigt sich mit den Themen. Ich denke, die Aufgabe ist es natürlich, dass sich der Aufsichtsratsvorsitzende mit den Themen beschäftigt, dass er mit den Verantwortlichen, in dem Fall jetzt mit unseren Vorständen, im Vorfeld auch über die Themen abstimmt, dass letztlich auch klar wird, wohin geht die Reise, was sind auch die wichtigen Momente, der Aufsichtsratsvorsitzende hat ja im Prinzip zwei Hüte auf. Er ist auf der einen Seite vertritt er die Interessen der AG, aber er vertritt natürlich auch die Interessen vor allem des e.V. als Hauptgesellschafter oder Hauptaktionär. Und deshalb würde ich mal sagen, es ist schon auch wichtig, sich in die Themen einzuarbeiten, einzufinden, Richtungen vorzugeben, aber dann eben auch wieder Meinungen zusammenzuführen. Hm, ja. Ich bin ja, wenn ich das noch kurz sagen darf, ich weiß, die Uhr tickt, aber ich bin ja auch Aufsichtsratsvorsitzender des größten Klinikverbundes in Baden-Württemberg, der RKH-Kliniken. Und ich bin ja auch nicht der, der am OP-Tisch steht, aber trotzdem muss man sich eben in diese Materien einarbeiten, aber das ist ja auch reizvoll. Und ich glaube schon, dass man aber auch in so eine Funktion hineinwachsen kann. Also ich will jetzt auch nicht behaupten, ja, man braucht die Gremienerfahrung wie ich, sonst geht's nicht. Ja.
Also, aber es kann nicht schaden, wenn man sie hat.
Genau.
Ja, das würde ich, glaube ich, so unterstreichen. So, dann interessiert mich natürlich, sollte das jetzt nicht funktionieren, du hast es vorhin schon gesagt, solltest du nicht gewählt werden. Wie sehe denn dann der Alltag des Dietmar Allgeier aus ohne den VfB Stuttgart? Also sprich, würdest du dich dann weiterhin beim VfB einbringen? Du hast mal gesagt, du stehst dann immer noch zur Verfügung, man kann dich jederzeit anrufen, aber wäre für dich dann sozusagen die Vereinspolitik des VfB Stuttgart erstmal vorbei und du würdest dich mehr aufs Fandasein konzentrieren oder siehst du da schon noch so deine Rolle in der Vereinspolitik?
Also wenn ich nicht gewählt werde am 22. März, wird es trotzdem keinen Dietmar Allgeier ohne VfB Stuttgart geben. Mhm. Das ist einfach der Brustring, den trage ich in mir und ich bin ja Versammlungsleiter und wenn ich nicht gewählt werde, dann werde ich selbstverständlich die Versammlung erstmal ordentlich zu Ende führen an dem Nachmittag und ich garantiere auch, dass ich an einen Nachfolger die Geschäfte ordentlich auch übergeben werde und auch, wenn das der Nachfolger möchte, auch die Erfahrungen, die ich jetzt machen konnte, dann auch weitergebe. Also ich würde nicht mit Groll rausgehen. Ja. Ja. Ich habe Spaß drauf, aber das wirklich weiterzumachen, weil es auch total tolles Umfeld ist, weil es tolle Mitarbeiter sind, weil ich auch mit dem Vorstand gut zusammenarbeite. Das heißt nicht, dass wir immer einer Meinung sind, aber wir arbeiten einfach gut zusammen und auch im Präsidium und mit den Abteilungsleitern. Heute jetzt ist wieder eine kurze Fanausschusssitzung und ich habe von meiner Seite aus deshalb, wenn ich nicht gewählt werde, gehe ich nicht mit Groll raus, sondern ich werde dann, dann muss man erstmal ein bisschen zurück, dass dann auch
ja,
ne, das ist die ja logisch,
Akkus wieder aufladen.
Aber wenn der neue Präsident es möchte, dass ich an irgendeiner Stelle dann auch weiter mit unterstütze, dann würde ich das auch weiterhin tun. Ich bleibe Mitglied des VfB Stuttgart.
Ja, wir haben ja vorhin kurz über den Aufsichtsrat gesprochen und die entsandten e.V.-Mitglieder. Vielleicht wäre ja dann das zum Beispiel was Interessantes. Aber das ist jetzt nur einfach etwas, was ich von außen mit reinbringe.
Ich habe noch eine Frage, Stichwort Versammlungsleitung. Jemand mit so viel Erfahrung wie du, guckst du da komplett gelassen drauf auf die MV oder hast du da schon so auch ein bisschen nervöses Zucken, wenn du an die ganzen Tagesordnungspunkte denkst und dass das Ding ewig lange dauert und du am Ende noch irgendwelche Zahlen und Ziffern und Zitate runterbeten musst?
Also um ehrlich zu sein, Sebastian, ich habe im Moment gerade, das klingt jetzt vielleicht blöd, aber im Moment gerade das Gefühl, dass mein ganzes Umfeld an Mitarbeitern beim VfB gerade etwas mehr Adrenalin in sich hat als ich. Ich bin im Moment gerade auf die Mitgliederversammlung wirklich völlig entspannt und wirklich jetzt. Aber das wird sich natürlich ein bisschen ändern, je näher es dann drauf hingeht. Aber wir haben uns dieses Jahr zum Ziel gesetzt und das haben wir auch vor allem mit den Personen besprochen, die Berichte abgeben, dass wir in diesem Jahr versuchen, die Berichte wirklich etwas kürzer zu fassen. Weil wir haben halt nun mal einen großen Block Wahlen und wir haben dann auch im Hinblick auf die Satzungsänderungsanträge in diesem Jahr ein bisschen anderes Format. Wir stellen das per Video vor, sodass man da auch ein bisschen Zeit einsparen kann. Also ich habe eine Wette laufen mit dem Leiter unseres Vereinsmanagements, dass ich die Mitgliederversammlung fängt ja um 11 Uhr an und ich habe mit dem Leiter unseres Vereinsmanagements gewettet, dass wir um 17.30 Uhr einen Pilz miteinander trinken, draußen an der Bar.
Also, alle 17.30 Uhr dann raus an die Bar und dann zusammen einen Pilz trinken. Gut, das war's schon, leider. Ich hätte noch gern viel länger mit dir gesprochen. Sebastian, das gilt natürlich auch für dich. Mit dir spreche ich aber noch eine Weile heute, deswegen freue ich mich darauf schon. Erstmal vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, um mit uns hier zu sprechen und so ein paar Einblicke zu gewähren, die vielleicht sonst in kürzeren Formaten gar nicht so der Fall sind oder beziehungsweise die man nicht geben kann. Stehen jetzt noch Termine für dich an im Bezug auf die Kandidatur und welche sind das? Wann kann man dich noch bewundern?
Genau, also ja, es stehen schon noch Termine an. Wir haben noch Pressegespräche natürlich, die Präsidentschaftsbewerber alle. Und ich habe noch am 8. März im Wirtshaus in Vaihingen so einen Kennenlerntermin einfach mit Fans und Mitgliedern. Das ist am Tag des Kiel-Spiels. gucken dann noch, das Kiel-Spiel dann von dort aus auch an.
Ja, Watchalong, sehr gut, ja. Mit dem Präsidenten.
Und dann haben wir natürlich noch, der Zeitungsverlag Weiblingen macht ja auch noch einen öffentlichen Podcast.
Genau, das ist, glaube ich, im Kataluna.
Genau. Und dann gibt es natürlich noch OFC-Besuche, die jetzt bei mir persönlich noch anstehen, bis zur Mitgliederversammlung. Und ja, also insofern, ich hab ja auch eine Homepage, da kann man auch natürlich mal reingucken.
Gerne, wer mag, ne? Den Leuten mitteilen. dietmaraegeier.de.
Genau.
Ganz einfach. Verlinken wir. Und für alle, die sich nicht merken konnten.
Und wir haben ja auch schon ein paar Formate hinter uns. Also ich freue mich drauf. Ich bin total gerne im Gespräch und ich sage danke an euch beide, dass ich bei euch sein durfte.
Es war uns eine Ehre.
Ja, absolut.
Und wir wünschen viel Erfolg am 22. März. Denkt bitte daran, es gibt jetzt hier noch zwei andere Folgen, die ihr unbedingt angucken müsst. Ja, nicht, dass ihr nur dem Dietmar zuhört und die anderen dann enttäuscht sind. Also ja. Wir wollen schon die gleichen Abrufzahlen erreichen, oder?
Genau. Und für uns ist es ein bisschen schwer, weil wir diese Folgen noch gar nicht aufgenommen haben. Aber ich habe ja gesagt, wir können nicht alle gleichzeitig aufnehmen, aber wir können sie gleichzeitig ausspielen und deswegen auch die zwei anderen gucken.
Lasst auch gerne Kommentare da, Daumen sowieso und wenn ihr nicht auf YouTube gucken wollt, das Ganze gibt es natürlich auch auf Spotify mit Bild und auf allen anderen Podcatchern eurer Wahl. Tja, das war's, Sebastian. Dann auf zum nächsten. Vielen Dank nochmal. Bis dann.
Tschüss.
Ciao.